Guten Morgen, ich grüße euch alle ganz herzlich. Schön, dass ihr alle hier im Gottesdienst seid. Ich grüße auch alle, die online zuschauen oder später sich die Predigt vielleicht noch anschauen. Neulich habe ich in der Bibel gelesen und ich habe mal wieder so von vorne angefangen. Und dann kam ich bei Noah und dann bin ich, oder zu Noah, und da bin ich über diesen Satz, da bin ich hängen geblieben. Noah führte ein Leben in enger Beziehung zu Gott. Das ist mir so ins Herz gefallen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr Bibel lest. Da ist dann manchmal so ein Vers oder eine Aussage. Das trifft mich dann und das berührt mich. Und hier auch, Noah führte ein Leben in enger Beziehung zu Gott. Der ganze Vers heißt, Noah war ein gerechter Mann und tadellos im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen. Er führte ein Leben in enger Beziehung zu Gott. Aus der Basisbibel ist diese Übersetzung. Noah, das ist diese Geschichte mit der Sintflut, wo alle Menschen von Gott abgefallen sind. Nur kurz zur Erinnerung, Gott hat diese Welt geschaffen. Er schuf Mann und Frau. Sie sind sein Ebenbild. Er sieht sie an. Und sie sind sehr gut, sagt Gott. Sie leben am Anfang in enger Gemeinschaft mit Gott, in Harmonie miteinander. Da ist dieses Bild vom Garten Eden. Und die Welt ist Frieden und Sicherheit, Liebe und Versorgung. Es gibt keinen Tod, keinen Schmerz und keine Tränen. Aber dann fangen die Menschen an, Gott zu misstrauen. Sie essen von dieser verbotenen Frucht, weil sie nicht mehr glauben, dass Gott es gut mit ihnen meint. Sie wollen sein wie Gott. Sie wollen Leben und Tod kennenlernen. Und das ist passiert. Die Bibel erzählt das in kurzen Abschnitten, wie die Menschen sich gegenseitig umbringen. Der erste Brudermord geschieht, Kain und Abel. Und das Böse, so steht es in der Bibel, nimmt immer mehr zu. Und es bestimmt das Leben der Menschen. Es herrscht das Gesetz des Stärkeren. Mord und Totschlag sind an der Tagesordnung. Und die Menschen verbinden sich mit okkulten Mächten. Und dann lesen wir, der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen auf Erden zugenommen hatte. Den ganzen Tag lang hatten sie nur Böses im Sinn. Also Gott schaut jetzt auf seine Schöpfung, die vollkommen war und gut und sehr gut. Und er sieht eine korrumpierte Schöpfung. Gott schaut auf sein Werk, was er geschaffen hat. Er, der den Menschen als Gegenüber geschaffen hat und in einer vertrauten Beziehung mit ihnen gelebt hat, der Schöpfer der Welt. Und nichts ist mehr so, wie es war und wie er es gedacht hat. Die Menschen, die er liebt, beuten sich gegenseitig aus und bringen sich gegenseitig um, missbrauchen sich. Und es schmerzt Gott bis ins Herz. Er sieht das Leid der Menschen und er leidet mit. Aber Gott sieht auch den einen, der anders lebt, Noah. Noah war ein gerechter Mann und tadellos, im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen. Er führte ein Leben in enger Beziehung zu Gott. Noah führte ein Leben in enger Beziehung zu Gott, so wie es am Anfang war. Noah, mitten in einer Welt voll Hass und Gewalt, Ungerechtigkeit und Tod. Und man könnte denken, wo ist Gott da in diesem Leid der Welt? Wo ist Gott in all diesem Schmerz? Wir kennen diese Fragen. Aber eine Antwort gibt uns dieser Text, auch nicht alle, aber eine schon. Gott ist da, wo Menschen an ihm festhalten. Dort ist er, bei dem einen Menschen in diesem Fall, der ihn kennt und liebt und in einer engen Beziehung mit ihm lebt. Dort ist Gott gegenwärtig und handelt. Noah wandelt mit Gott, so hat es Luther übersetzt. Und umgekehrt heißt es auch, Gott war da, wo Noah war. Gott beschließt also, diesem Treiben Einhalt zu gebieten, Grenzen zu setzen und was Neues zu schaffen. Und wir lesen dort, da bereute es der Herr, dass er die Menschen auf Erden gemacht hat. Er war zutiefst betrübt und er beschließt, alle Menschen und Tiere von der Erde auszulöschen, alle bis auf einen. Mit ihm, mit Noah, macht Gott diesen Neuanfang und er schickt diese Flut, die außer Noah und seiner Familie und den ausgewählten Tieren keiner überlebt, die sogenannte Sintflut, die nach der Erzählung die ganze Erde überdeckt. Also ich will hier eine kurze Zwischenbemerkung machen. Ist diese Geschichte wirklich passiert? Also höchstwahrscheinlich nicht. Es ist schon wahrscheinlich, dass es in uralten Zeiten so eine Naturkatastrophe gegeben hat, die kosmischen Ausmaßes hatte und die sich als Mythos in die Geschichte der Menschen festgesetzt und die Grundlage auch dieser Erzählung ist. Diese Geschichte, so wie wir sie aus der Bibel kennen und auch in anderen Überlieferungen, spielt in Mesopotamien, in der Bibel später das Land der Babylonier und Perser, dem heutigen Irak. Und dort gibt es die zwei Ströme, Euphrat und Tigris. Und dort ist ja auch übrigens die Schöpfungsgeschichte der Garten Eden angesiedelt. Und in diesem Zweistromland hat es immer wieder Überschwemmungen gegeben. Und es ist ohne weiteres vorstellbar, dass bei extremen Wetterkonstellationen plus Tauwetter im Gebirge die ganze weite Landschaft in diesem Tal überflutet wurde und Ortschaften im Wasser versanken und alle Menschen starben. Jedenfalls gibt es mehrere uralte Überlieferungen und Mythen dieser Katastrophe, dieser Flut, in der alle Menschen umkommen, bis auf einer. Nicht nur in der Bibel, sondern auch bei den Sumerern und Babyloniern. Aber ist die Geschichte tatsächlich so passiert? Vermutlich nicht, aber man kann sich natürlich nie genau sicher sein. Aber so steht sie in der Bibel. Und sie vermittelt uns eine Wahrheit, die anders nicht erzählt und erklärt werden kann. Eine Wahrheit über Gott, über die Welt und über die Menschen. Und genauso ist es ja auch bei der Schöpfungsgeschichte. Unwahrscheinlich, dass die Welt in 6 Tagen erschaffen wurde. Aber genauso wie die Schöpfung uns berichtet wird, vermittelt sie uns eine Wahrheit, die nicht anders erzählt und anders verstanden werden kann. Gott erklärt sich uns in diesen Geschichten. Und deshalb lege ich diese Geschichte auch so aus, wie sie uns erzählt worden ist. Das heißt im Übrigen nicht, dass alles andere auch nur Geschichten sind. Aber am Anfang der Welt war niemand dabei. Während es aber zum Beispiel für das Leben von Jesus und seiner Geburt, seinem Leben, seinen Werken, seinen Tod und seiner Auferstehung Augenzeugen gibt. Und nicht nur in der Bibel, sondern auch außerhalb der Bibel. Es gibt Berichte darüber. Und man muss sagen, bei allem, was man weiß über Jesus, das ist die Faktenlage. Das sind keine Geschichten. Jesus ist gestorben und er ist auferstanden. Er ist übers Wasser gelaufen. Er ist den Menschen erschienen. Und jeder kann ihn kennenlernen und seine Kraft erleben. Aber zurück zu Noah. Das Erste, was mir hier auffällt, Gott handelt nicht aus Zorn heraus. Also die Flut ist nicht das Ergebnis eines göttlichen Wutausbruches. Gott sieht das Leid der Menschen und er entscheidet, das ist zu viel. So habe ich das nicht gewollt und ich will nicht, dass es so weitergeht. Es muss anders werden. Und so entschließt er sich zu einem Neuanfang. Das Zweite, unter all den 1000 Menschen, die korrupt und falsch und gewalttätig und übergriffig sind in Wort und Tat und mit Sicherheit auch das öffentliche Leben bestimmen, gibt es einen einzigen, der es nicht ist, und den sieht Gott. Nur ist in Gottes Gedächtnis, nur ist Gott nicht egal, er wird gerettet. Ja, eigentlich, wenn man genau liest, um Noahs Willen wird diese Erde gereinigt, aber nicht vernichtet, weil Noah überleben soll. Noah ist der Grund für den Neuanfang mit den Menschen. Da ist ein gerechter Mensch und die Menschheit überlebt. Nicht alle, die schlechten, bösen Menschen werden gerichtet, aber die Erde besteht weiter und die Menschheit besteht weiter, wegen Noah, wegen diesem einen gerechten Mann. Und wir wissen von Noah nicht viel, aber wenn er König gewesen wäre oder reich oder berühmt oder sonst irgendwas, wüssten wir es. Noah war ein einfacher, normaler Mensch, wie du und ich. Er kannte Gott und Gott kennt ihn. Und Gott kennt dich in dem, was du tust. Du bist nicht übersehen, du wirst nicht übergangen. Er sieht, was du machst. Noah lebte in enger Gemeinschaft mit Gott und wird gerettet. Das Dritte, Gott offenbart Noah seine Pläne und seinen Rettungsplan. Also Gott zieht Noah mit in das Geschehen mit ein und Noah wird Gottes Mitarbeiter. Noah hört, er gehorcht und wird aktiv. Also wenn er die Arche nicht gebaut hätte, wäre er nicht gerettet worden. Er ist an der Rettung, an dem Neuanfang beteiligt. Er handelt und er bleibt nicht einfach nur Zuschauer und er ist auch nicht paralysiert, sondern jemand, der für seine Familie und für die Tiere, die er hat, sorgt. Er baut die Arche, damit Gott alle retten kann. Er ist Gottes Mitarbeiter und Partner und führt alles genauso aus, wie Gott es ihm sagt. Und das Vierte ist, Gott wartet, bis Noah soweit ist. Also, er sagt nicht, in 30 Tagen kommt die Flut, bis dahin muss die Arche fertig sein, sonst bist du verloren, sondern er sagt, bau die Arche. Und wir wissen gar nicht, ob Noah wusste, wie sowas geht, aber er macht alles so, wie Gott ihm das gesagt hat. Und als Noah fertig ist, erst dann kommt die Flut. Gott wartet, bis Noah soweit ist. Das Fünfte, Gott schließt selbst die Tür und sichert so Noahs Überleben. Aber das heißt auch, Noah begibt sich ganz und komplett in Gottes Hand. Er gibt die Kontrolle ab. Sobald die Tür geschlossen sind und die Flut beginnt, hat er keine Macht mehr über die Ereignisse und die Geschehnisse, die da kommen. Er gibt sich ganz in Gottes Hand und vertraut Gott. Gott allein hat die Macht, ihn durch diese Katastrophe zu bringen. Und alles, was Noah hat, ist Gottes Wort, dass Gott zu ihm gesagt hat, mit dir schließe ich einen Bund, geh in die Arche zusammen mit den Söhnen deiner Frau und den Frauen deiner Söhne. Auf dieses Wort hin tut Noah, was Gott gesagt hat und vertraut Gott. Und auch jetzt, wo über unsere Welt manchmal Katastrophen einbrechen, manchmal große Weltkatastrophen, aber vielleicht auch in deinem persönlichen Leben. So wie Noah sind wir sicher geborgen. Auch wenn wir alle Kontrolle verlieren und nichts mehr in der Hand haben. Gott sorgt sich um unsere Sicherheit. Ziemlich genau nach einem Jahr, als der Sturm losbrach, ist die Erde so weit wieder trocken, dass Gott die Arche öffnet und Noah und seine Familie wieder den Fuß auf festen Boden setzen. Alle Lebewesen, Menschen und Tiere auf dem Land und in der Luft sind in der Flut ums Leben gekommen. Aber durch Noahs Gehorsam ist die Geschichte der Welt nicht zu Ende, sondern es beginnt ein Neuanfang für Mensch und Natur. Und das Erste, was Noah tut, er betet Gott an, er baut einen Altar und bringt Gott Opfer. Und diese Dankbarkeit von Noah, diese Demut, dieses Gebet, diese Anbetung, der Ausdruck seiner Liebe zu Gott, bewirkt, dass Gott jetzt ein Versprechen abgibt: Nie wieder will ich die Erde wegen der Menschen verfluchen. Das ist ein starkes Wort. Nie wieder will ich die Erde wegen der Menschen verfluchen. Und der Regenbogen wird das Zeichen dieses Bundes zwischen Gott und Noah. Noah wird im Neuen Testament zweimal als Beispiel genannt. In Hebräer werden die ganzen Glaubenshelden aus dem ersten Teil der Bibel genannt, ist er einer dieser Glaubenshelden. Und dort ist die Rede davon, als Noah anfing, diese Arche zu bauen, war von Regen und Flut weit und breit noch nichts zu spüren oder zu hören oder zu sehen. Gar nicht so sicher, ob es bis dahin überhaupt schon mal geregnet hatte. Aber Noah baut die Arche gegen alle äußeren Schein. Noah glaubte Gott und gehorchen. Und es ist gut, Gott zu glauben, auch wenn vielleicht manchmal nicht alles einen Sinn macht. Mir haben auch schon viele Menschen gesagt, dass sie an Gott glauben, aber wozu braucht man Kirche oder Gemeinde? Warum sollte man da hingehen? Wozu sollte man in der Bibel lesen? Es reicht doch, wenn ich ein frommes Gefühl habe. Wozu soll ich die ganzen Regeln einhalten? Und ja, natürlich, Gott ist immer da. Er sieht jeden, der sich nach ihm ausstreckt. Und äußerliche Frömmigkeit und leere Rituale und Worthülsen nützen ja auch niemandem was. Aber was Gott will, ist, dass wir in einer engen Beziehung mit ihm leben. In einer engen Beziehung zu Gott leben, heißt, das zu tun, was er uns sagt, heißt, in seinem Wort zu leben, heißt, ihn immer besser kennenzulernen und ihm zu erlauben, uns immer mehr in sein Ebenbild zu verwandeln. Und das heißt auch, dass wir in die Gemeinschaft der Gläubigen hineingestellt worden sind, die anderen Brüder und Schwestern zu lieben, ihnen zu helfen, sie zu unterstützen und auch selber Hilfe und Unterstützung zu bekommen. Mich in seine Gegenwart zu stellen und mich in sein Ebenbild verwandeln zu lassen. Und das ist es dann auch das, was uns durch Krisen hindurchhält. Ich weiß, dass viele anfangen zu beten, wenn sie in einer Krise sind, und das ist auch gut so und das soll auch keiner verboten bekommen. Aber du kommst besser durch die Krise, wenn du vorher schon in Gott, in seiner Gemeinschaft, in seiner Liebe verwurzelt warst und weißt, dass Gott dich liebt, auch wenn die Welt gerade zusammenbricht. In Krisen zeigt es sich, welche Ressourcen du hast und auf welchen Grund du gebaut hast. Jesus sagt, wer meine Worte hört und tut, was ich sage, der ist wie ein kluger Mensch, der sein Haus auf festen Grund baut. Wenn dann die Winde wehen, der Regen fällt und der Sturm an unser Haus schlägt, dann zeigt sich der Grund, auf dem wir gebaut haben. Also lasst uns jetzt schon das Leben einüben, das nötig ist, um zu überleben, wenn Fluten über unser Leben hineinbrechen. Lasst uns immer enger, in einer immer engeren Gemeinschaft mit Gott leben. Im Brief von Petrus wird Noah und die Arche als Sinnbild für die Taufe verwendet. Und wir wissen, diese Welt wird schon einmal zu Ende gehen. Wir haben diese Verheißung und diese Hoffnung auf eine neue Erde, auf einen neuen Himmel, in der auch alles Leid vergeht und der Tod nicht mehr sein wird und alles neu und die Menschen geheilt und ganz sind. Und Petrus beschreibt die Taufe als unsere Archenmoment sozusagen. Also wenn wir getauft werden, wir werden ja in das Wasser eingetaucht und kommen wieder hoch, dann sind wir durch das Wasser hindurch gerettet, dem Gericht gerettet. Daran halte fest und bewahre den Glauben, schreibt Paulus an Timotheus. Ich musste an diesen Vers auch denken. Nach wie vor schreibt Paulus an Timotheus im 1. Timotheusbrief, 1. Kapitel, nach wie vor gelten die prophetischen Worte, die dir schon von Anfang an zugesprochen wurden. Aus ihnen sollst du die nötige Kraft schöpfen, um den guten Kampf zu kämpfen. Bewahre den Glauben und ein gutes Gewissen. Manche lehnen das ab und haben in ihrem Glauben Schiffbruch erlitten. Also wieder halte das fest, was du hast. Lebe ein Leben nach Gottes Willen, lebe ein Leben in enger Gemeinschaft mit ihm. Bewahre den Glauben, damit du in den Fluten deines Lebens keinen Schiffbruch erleidest. Und egal in welcher Situation du gerade bist, Gott ist da, er sieht dich und er hat einen Rettungsplan. Er hat einen Bund auch mit dir geschlossen, in und durch Jesus Christus. Daran halte dich fest und an jedem Wort Gottes, das nie seine Wirkung verliert und selbst dann noch bestehen wird, wenn Himmel und Erde vergeht. Ich weiß nicht, welche prophetischen Worte Timotheus besonders bekommen hat, aber es sind gute Worte über jeden von uns ausgesprochen. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt, sagt Jesus. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Daran halte fest, bewahre den Glauben. Vertraue Gott, auch wenn es in deinem Leben vielleicht alles dagegen spricht. Aber wenn wir gemeinsam stehen, füreinander beten, uns gegenseitig ermutigen und in dem Wort Gottes bleiben, dann werden wir durch die Stürme unseres Lebens hindurchkommen und keinen Schiffbruch erleiden. Amen.